und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Gesundheit beginnt beim Genießen Wellness für alle Sinne Podcast. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und begrüße dich ganz herzlich und auch meinen heutigen Interviewgast. Es ist mir eine besondere Ehre, Nils Wommelsdorf begrüßen zu dürfen. Ich durfte bereits in der Vergangenheit in seinem Podcast zu Gast sein, der da heißt Schmerz. Und unser heutiges Thema ist Schmerzen. Wir beleuchten dieses, ja, hochkomplexe, wahnsinnig spannende und ja, für viele Menschen auch dramatische Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven, sowohl als Betroffene mit unterschiedlichsten Schmerzsymptomatiken und unterschiedlicher Länge auch schon. Und natürlich als Pflegekräfte, die wir beide sind, Dozenten in der Erwachsenenweiterbildung, Autoren, und geben auch so einen kleinen Ausblick darauf, was sich vor allem in der Schmerzdiagnostik und Therapie durch das neue Klassifikationssystem ICD-11, was genau das ist, darauf dann gehen wir in der Folge natürlich ein, was sich da verändern wird. Und noch mehr freuen wir uns als auf diese Folge, wenn du danach mit uns in den Austausch gehst. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören und bis bald.
Bei mir auch was? Ah.
Ja.
Ach, was für eine schöne Moment. Stimme.
Ja, ne? Immer wieder schön. Ja, herzlich willkommen, lieber Nils. Ich bin ja schwer begeistert und eine große Ehre für mich, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist. Und ja, wir quasi ja, ja eigentlich so eine Art Review machen. Ich war ja schon bei dir, heute kommst du zu mir. Das hatten wir ja auch geplant schon lange. Und ja, jetzt ist auf deiner Seite viel passiert, auf meiner Seite viel passiert zum Thema Schmerz. Denn so heißt dein Podcast, das schon mal kurz vorweg. Und dann, ja, stell dich doch bitte einfach einmal kurz vor. Ich würde ja sagen, du bist die Pain Nurse überhaupt für mich. Und damit geht's ja schon los.
Oh Gott, oh Gott, Gott, ich erröte. Ja, ich bin Nils Wommelsdorf und Andrea sagte es ja schon gerade, eben Schmerz, der Podcast ist mein Podcast und da warst du schon Gästin, was ich ja ganz großartig finde, weil wir kennen uns ja auch aus, aus einem Schmerzkurs, aber darüber reden wir nachher, glaube ich, nochmal.
Genau, ja.
Ich bin Krankenpfleger aus Norddeutschland, also ich habe im letzten Jahrtausend meine Ausbildung begonnen, das ist schon alles ein bisschen was her, und bin nach und nach so in die Palliativ- und Schmerzrichtung gerutscht beruflich und mache jetzt seit mittlerweile 17 Jahren, ich sage das immer unter KollegInnen, alles, was mit Schmerz und Tod zu tun hat, also Palliativversorgung, Schmerztherapie, ja. Das ist so mein Bereich. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Pain Nurse überhaupt bin, aber das ist schon etwas, für wofür ich brenne.
Ja, also dafür bist du einfach bei mir im Gedächtnis abgespeichert, so das Thema Schmerzen und nicht nur durch deinen Podcast, auch wie wir uns ja kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Auf jeden Fall haben wir auch schon zusammen einen Artikel verfassen dürfen in einer onkologischen Fachzeitschrift oder in einem Special zur Onkologie. Super, super spannend, wo es ja auch mit ein Thema sind, Schmerzen in der Onkologie, in der Palliativversorgung. Und okay, jetzt machst du das schon fast 2 Jahrzehnte, Wahnsinn. Und du machst es ja auf beruflicher Ebene, dass du dich mit Schmerz beschäftigst. Bei mir kam ja der berufliche Kontext eher später dazu, also natürlich im Rahmen meiner Krankenschwesterausbildung. Und privat hat er mich aber schon deutlich länger begleitet, jetzt inzwischen ja 30 Jahre. Das muss man sich auch mal wegtun, wenn ich das so erzähle. 30 Jahre, also da sprechen wir ja von chronischen Schmerzen.
Das
Und
mal definitiv. 30 Jahre
ja,
ist weit über der Schwelle.
weit über der Schwelle, ja. Wie ich ja aber schon als Krankenschwester gelernt habe, ist es nach 3 bis 6 Monaten chronifiziert. Also das Kind ist lange in den Brunnen gefallen. Jetzt kommst du ins Spiel als, und es heißt ja gar nicht Pain Nurse. Das wollten wir ja auch unbedingt hier mal aufklären, weil ich glaube, ganz viele Menschen haben, wenn überhaupt, den Begriff Pain Nurse schon mal gehört. Was verbirgt sich denn jetzt konkret dahinter? Und warum denken wir, ich eingeschlossen, es gibt Pain Nurses?
Weil es die ja gibt.
Okay.
Also das Problem ist einfach, das ist keine geschützte Bezeichnung. Also jeder Hans und Franz, jede Hänsel und Fränzchen kann sich Pain Nurse nennen. Es gibt verschiedene Fortbildungen, also wirklich die verschiedensten. Wir hatten das ja, als wir zusammen gesprochen haben über Reiki und auch Heilpraktik und so. Es
Genau.
gibt auch da Kurse von einem verlängerten Wochenende bis
Das ist
zu
richtig.
200 Unterrichtseinheiten, also
Ja.
von bis, genau. Und wenn man das so richtig aussprechen will, was ich eigentlich ursprünglich mal gemacht habe, dann nennt sich das algesiologische Fachassistenz. Und da das selbst ich nicht ganz fehlerfrei aussprechen kann, ist Pain Nurse einfach deutlich griffiger und so heißt es international eben auch, ne? Das ist das
Okay.
Pain Nursing, was die Pain Nurse macht. Also alles, was mit Schmerztherapie zu tun hat, in der
Ja.
Pflege.
Ja. Okay. Ja, jetzt hast du da schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel, aber ich bin beruhigt, dass es die tatsächlich gibt, weil ich mich immer gefragt habe. Es wird ja regelmäßig gefragt im Krankenhaus, ne, willst du nicht eine Fortbildung machen hier? Psychiatriefachkraft, Gerontopsychiatriefachkraft, Pain Nurse, Praxisanleiter und Co. Und genau, ich durfte ja auch schon mal einen Aromatherapiebeitrag am Abschluss einer komplementäre Schmerzweiterbildung für Pflegekräfte halten. Genau. Was ist denn jetzt genau Schmerztherapie oder die Schmerztherapie, die du anwendest?
Ja, also na, wo fange ich an? Was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass das Ganze nicht nur auf nicht nur ein Fundament hat. Also es gibt verschiedene Schichten, die eine Schmerztherapie braucht, damit sie gut funktionieren kann. Und das ist natürlich die Basis ist erstmal, dass die Menschen möglichst schmerzarm sind. Weil man nur, wenn man, und das läuft am besten in den meisten Fällen medikamentös, wenn man erstmal so eine Grundierung hat, weil man dann auch den Kopf frei hat, um sich selber Strategien zu entwickeln, wie man mit Schmerzzuständen oder auch mit der Angst vor den Schmerzen, was ja manchmal viel belastender sogar noch
Ein
ist.
Riesenthema auch, gerade bei chronischen Schmerzen.
Total. Also guck dir Migränepatientinnen und so an, dass es viel, viel ist, die Angst davor, dass es wiederkommt. Genau, weil man erst mit so ein bisschen Basis überhaupt den Kopf frei hat, um sich das alles zu überlegen. Und um dann eben auch so Sachen zu machen, über die du ja viel auch in deinem Podcast redest. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit auch nochmal reingehört. Da sind halt einfach viele Sachen, die funktionieren aber nicht, wenn ich bei mir sitze, liege, wie auch immer, und ich vor Schmerzen keinen klaren Gedanken fassen kann. Dann
Richtig.
funktioniert es nicht. Man braucht so ein bisschen eine Basis und dann geht es eben darum, gerade so bei chronischen Schmerzen, eine stabile Situation, so ein bisschen die Selbstkompetenz, wie man seine Schmerzen oder seinen Zustand verbessert, die dann zu trainieren. Und dann kann man durchaus Medikamente langsam auch irgendwie runterdosieren, vielleicht sogar manche absetzen, aber das braucht es.
Ja, wo du das gerade ansprichst mit den Medikamenten und dass man die dann irgendwann langsam runterdosieren kann. Du hast ja eben gesagt, du hast vor, also im letzten Jahrhundert quasi deine Ausbildung gemacht. Ich ja noch, also schon in diesem Jahrhundert, ne? Und ich erinnere noch, bei mir in meiner Ausbildung im Krankenhaus fing das gerade so an, dass wir die Schmerzskala abgefragt haben, also die NRS abgekürzt, mit wie stark sind denn Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist gar nicht, 10 ist, oh Gott, ich springe aus dem Fenster. So. Und daran orientiert sich ja auch das, jetzt hauen wir mal ein paar Fachbegriffe hier rein, WHO-Stufenschema der Analgetika. Also Analgetika sind Schmerzmittel. Und die WHO ist die Weltgesundheitsorganisation, die eben so ein Stufenschema erstellt hat, ab wann nach dieser NRS-Skala es denn welche Schmerzmittel gibt oder wie man denn die kombinieren kann. Und Ganz früher war es ja so, das habe ich auch noch erlebt, so in der Kindheit, so Sprüche, du wahrscheinlich auch, Indianer kennen keinen Schmerz, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Und aushalten war die Devise. Und meine Patienten, zumindest in der Ausbildung, später in der Psychiatrie, war das ja nicht mehr so ein Riesenthema, aber gerade auf postoperativen Stationen haben viele Patienten gesagt, nee, nee, ich nehme keine Schmerzmittel und nee, lassen Sie mal, ich halte das schon aus. Und dieses Verständnis von, das ist aber nicht sinnvoll, was auszuhalten, weil dann begünstigt es ja eine Chronifizierung, ne? Das ist noch nicht so wirklich angekommen. Wie erlebst du das in deinem Pflege- und Anleiteralltag?
Andrea, da muss ich jetzt gleich auf zwei Sachen eingehen. Also, danke für das WHO-Stufenschema. Das ist ja so ein bisschen die Basis der
Ja.
Schmerztherapie. Also ursprünglich ging es da um Tumorschmerzen bei Menschen halt mit onkologischen, mit Krebserkrankungen. Aber davon weg ist man schon lange, dass man jetzt die Schmerzmedikamente anhand der Stärke gibt. Aber das sind eben Sachen, die entwickeln sich, ne? Also, und das entwickelt sich auch durchgehend immer weiter, ne? Aber man hat halt diese verschiedenen Stufen an Medikamenten. Und was du eben sagtest, und das ist eines der größten Themen immer, ist diese Schmerzerfassung, dass man halt oft mit diesen leidigen Skalen dann konfrontiert wird. Auf einer Skala von 0 bis 10, 10 stärkste Schmerzen, wo sind sie jetzt gerade, was sie jetzt hier, Titatup. Das ist gar nicht das Wichtigste, aber es ist halt insofern ein wichtiges Ding, weil wir damit schauen können, ob eine Therapie funktioniert, also ob der Schmerz weniger stark ist. Mit einem Medikament, aber auch mit einer Maßnahme. Das kann genauso gut auch eine Aromabehandlung sein, weil wir können damit erst abmessen, tut sich überhaupt was? Macht das überhaupt irgendwas oder können wir es auch lassen? Genau, und das Zweite ist, und das ist eben eine große Geschichte, das nennen wir Underreporting of Pain. Also, dass die Leute über ihre Schmerzen oder auch über das, was sie eigentlich benötigen, oftmals nur wenig oder gar nicht berichten. Einfach weil diese erstmal Ängste vor Schmerzmedikation, die natürlich potenziell Nebenwirkungen haben kann, wie auch jedes andere Medikament. Aber eben auch aufgrund dieser kulturellen Prägung, eben so etwas wie Boys Don't Cry, ne? Oder beiß die Zähne zusammen. Da ist schon, wie du sagst, das Problem halt, wenn ich nicht bei starken Schmerzzuständen, bei dieser starken Belastung, wenn ich nichts dagegen mache, sondern versuche immer auszuhalten, und damit meine ich nicht, ich stoße mir das Knie und halte es dann
Ja,
aus und
genau,
morgen
da
ist wieder
sind wir
gut.
nicht bei Kniestoßen.
Genau, sondern richtig, wirklich starke Schmerzen, die auch wiederkehren oder bleiben. Wenn ich da nichts mache, dann bildet sich etwas aus, das hört man oft so unter dem Begriff Schmerzgedächtnis. Und das sorgt halt dafür, dass sich erstmal im Kopf was verändert. Das, was wir vorhin schon sagten, dieses Angst vor dem Schmerz, weil man hat quasi so ein Trauma drin, wie nach einem Unfall, weil man weiß, die Schmerzen kommen wieder und das verkrampft den ganzen Körper und den Geist und die Seele. Und auch der Körper verändert sich durch diesen dauerhaften Schmerzreiz, der durch den Körper jagt, wird der Körper auch sensibler und sensibler. Und irgendwann ist es so, dass der Körper so verändert ist durch dieses Dauerfeuer über die Nervenbahn, dass er selber Schmerzreize macht, ohne dass man irgendwas von draußen noch daran ändern könnte. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wie ich Leuten erzähle, warum es so wichtig ist, Schmerzmedikamente zu nehmen. Und zwar nicht, weil man dann irgendwie aufgibt und sagt, ich überlasse meinen Körper der Chemie. Das ist wirklich Quark, sondern weil man eigentlich nur was dagegen tut, dass man eben vielleicht nicht wie du jetzt oder ich habe einen Clusterkopfschmerz, also ich kenne das auch mit chronischen Schmerzen. Wenn man das lange aushält, dann wird es nicht einfacher, sondern man leidet einfach nur mehr und man zieht sich sozial zurück. Das ganze Leben
Total.
nimmt Schaden.
Total. Ja, und wo du das jetzt gerade sagtest, das ist auch der Punkt gewesen bei mir. Nur, dass in meinem Fall, also mir wurden gar nicht Schmerzmittel angeboten über die 30 Jahre. Also Hintergrund bei mir ist ja eine Wirbelsäulen-OP im Alter von 13 Jahren. Und damals habe ich sehr wohl Schmerzmittel bekommen. Ich erinnere mich an diese Zeit auch überhaupt nicht nach der OP. Es müssen gute gewesen sein. Ich tippe auf Morphium und irgendwas so. Also es ist eine Lücke in meinem Gedächtnis tatsächlich 2 Wochen danach und dann aber nie wieder. Und mir wurde tatsächlich von keinem Orthopäden, wo ich war, ein Schmerzmittel angeboten. Es wurde immer nur gesagt, das Röntgenbild sieht wunderbar aus, Sie können keine Schmerzen haben. Und das, was du ja eben mit der Skala auch meintest, Schmerzen sind ja subjektiv. Deswegen sind diese Skalen so semi-hilfreich, weil das total subjektiv ist und wir das ja gar nicht messen können. Und jetzt ist bei mir ja genau das losgegangen, was du eben beschrieben hast. Es kam eine Bewegungsangst, weil mir auch gesagt wurde, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht. Dann habe ich es nicht mehr gemacht. Die Muskulatur hat abgebaut. Dann habe ich mich mal bewegt. Dann kamen natürlich die Schmerzen, dann kam die Bewegungsangst und irgendwann, ja, war es dann nicht mehr auszuhalten. Und das Erste, was uns, ich habe jetzt gerade im Januar komplett eine multimodale Schmerztherapie gemacht, wo das Erste auch war, Medikamente. Sie nehmen jetzt zuallererst Medikamente, damit, was du eben auch sagtest, der Kopf frei ist, damit sie andere Methoden anwenden können. Und spannenderweise, als ich ja bei dir im Podcast war und wir über Reiki und Co. gesprochen haben und auch mit der Aromatherapie, diese Tools konnten mir jetzt zum Schluss nicht mehr helfen, weil das so festgefahren war. Also es war wirklich Medikamente, auf die ich mich dann noch eingelassen habe. Und ich hatte jetzt keine Angst, weil ich als Krankenschwester ja durchaus auch Nebenwirkungen, potenzielle und so kenne. Aber das Nutzen und Risiko ist ja auch so eine Sache, ne? Das muss man dann abwägen. Will ich jetzt weiter diese Schmerzen haben oder probiere ich vielleicht doch mal eine Tablette und kann dann vielleicht mich noch für andere Dinge öffnen? Jetzt ist es ja auch noch mal anders. Gut, habe ich mir das Knie gestoßen, braucht man nicht drüber sprechen. Aber du arbeitest ja palliativ. Das sind ja noch mal ganz andere Schmerzen, häufig dann wahrscheinlich auch onkologisch, also tumorbedingte Schmerzen. Und Schmerzen unterscheiden sich ja noch. Ich habe jetzt gelernt, weil das hat die Ausbildung auch nicht hergegeben, muss ich sagen. Das ist ja neuropathische, neurozeptive und noch eine dritte irgendwas gibt. Und das
Jede
ist bei
Menge.
denen, genau, also sie haben uns drei verschiedene genannt, ne? Und diese Neurozeptiven, da bin ich mit meinen chronischen Rückenschmerzen, weil die Rezeptoren, das hast du ja auch eben beschrieben, Dauer gefeuert haben und jetzt denkt der Körper auch ohne, dass an einem Rezeptor was gemeldet wird, hallo, Schmerz. Vielleicht kannst du zu den verschiedenen
Ja.
Schmerzarten auch noch mal was erzählen.
Also es gibt je nach Modell kann man Schmerzen in die verschiedensten Arten unterteilen. Also du hattest ja vorhin schon chronisch gesagt, so nach der Zeit, das kennen glaube ich die meisten, das ist so akuter Schmerz oder ein chronischer Schmerz, halt kurz oder sehr lang. Und dann kann man so ein bisschen nach den Auslösern die Schmerzen auch unterteilen. Das ist so das, was du jetzt sagtest. Da hat man halt so ganz klassische körperliche Schmerzen, die wir alle kennen. Man stößt sich was, man hält sich vielleicht, man, weiß nicht, man fasst auf die heiße Herdplatte. Das sind Sachen, die wir alle kennen. Vielleicht noch Krämpfe, Koliken. Das kennen wir, glaube ich, auch alle von einem Magen-Darm-Infekt oder halt von der Menstruation. Und dann gibt es eben so ein großes Feld an Schmerzen, bei denen es nicht ganz so einfach zu bestimmen ist, was da los ist. Und das sind zu einem großen Teil die sogenannten neuropathischen Schmerzen, diese nervenbedingten
Ja,
Schmerzen.
genau.
Da sind halt die Nerven, die eigentlich den Schmerzreiz leiten sollen, die sind für sich genommen schon kaputt. Also entzündet, durchtrennt im Extremfall, vielleicht auch einfach nur zusammengedrückt. Das ist so typisch bei diesen Rückengeschichten. Also
Der
so
Bandscheibe.
Bandscheibe, genau. Bandscheibe, da drückt halt eine Bandscheibe auf den Nerv und dann schießt das die ganze Nervenbahn bis ins Knie, manchmal bis in den Fuß. Und das ist dann letzten Endes so Nervenschmerz und den kriegst du halt schwierig mit so Haushalt, mit so den üblichen Medikamenten weg. Also da wirst du mit einer Ibuprofen, einer Paracetamol eher nichts, sondern da brauchst du schon so etwas speziellere Sachen. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass man deswegen gleich eine multimodale, also eine Schmerztherapie mit verschiedenen Professionen und Anteilen muss, aber man muss halt so ein bisschen wissen, es gibt noch etwas mehr neben den Sachen, die man so kennt, die man im Schrank liegen hat, und vielleicht noch Opioiden. Die wirken nämlich zum Beispiel bei Rückenschmerzen auch nicht wirklich doll, sondern die betäuben dann letzten Endes alles. Da merkt man es auch nicht mehr, aber das ist ja
Richtig.
nicht so das Ziel des Ganzen.
Nee.
Na, das ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich kann natürlich auch, wenn ich mir das Knie stoße, kann ich auch ein Opioid nehmen, sind die Schmerzen auch weg,
Ja, kann
aber
man
es
machen.
ist vielleicht völlig übertrieben.
Ja, wo du das gerade sagst, mir wurden tatsächlich von einem Orthopäden Oxycodon angeboten, also Opioide, ne? Und ich hab da echt Respekt vor. Auch aufgrund meiner Ausbildung, ja, habe ich da Respekt vor und dass da sehr achtsam heutzutage, zumindest in Deutschland. Ne? Wir wollen da nicht nach Amerika schauen. Die haben ja ein riesengroßes Oxycodon-Problem sich selber geschaffen. Und in Deutschland wird da ja sehr achtsam mit umgegangen, weil ich da auch sehr achtsam bin und habe nur eine genommen. Tatsächlich hatte die auf meine Rückenschmerzen keine Auswirkungen. Also ob ich die jetzt genommen habe oder nicht. Und leider hat sie auch nichts weiter sonst gemacht. Ich war echt enttäuscht, muss ich sagen. Das soll jetzt hier nicht
Eine
pro Oxycodon
Drogenerfahrung und
sein.
nichts mitgenommen.
Ja, und ich habe in der multimodalen Schmerztherapie auch gelernt, das Problem bei Oxycodon und einer potenziellen Abhängigkeit, da müssen wir ja bei Medikamenten in bestimmten Stufen ja auch von möglichen Abhängigkeiten sprechen, ist, wenn das Partyzimmer aufgeschlossen wird, so wurde uns das erklärt. Also das Schmerzzimmer soll ausgeschaltet werden und deswegen muss man so achtsam mit der Dosierung sein, damit nicht auch das Partyzimmer mit aufgeht, weil dann besteht eben die Gefahr einer Abhängigkeit. Fand ich spannend.
Ja, das stimmt voll und ganz. Also wir müssen aber eben auch aufpassen, dass wir jetzt Opioide nicht zu schlecht reden, weil das ist
Nein, um Gottes
wirklich
Willen, wir
ein
brauchen die
großer
auch.
Segen, dass wir die
Ja,
haben. Und wie du
ja.
schon sagst, die Amerikaner haben sich, also jetzt gerade, wo das so immer wieder in den Medien ist, eine Welle nach der nächsten, die haben sich diese Problematik selber gebaut. Also
Ja,
es liegt
total.
einfach daran, dass in Amerika exzessiv dafür geworben wurde, dass wir keine Transparenz oder dass die keine Transparenzregeln haben in Amerika. Das heißt also, du kannst da MedizinerInnen auf die tollsten Kreuzfahrtreisen einladen als Pharmaunternehmen. Das geht in Deutschland ja alles gar nicht, zum Glück.
Gott, ich wollte gerade
Also,
sagen, Gott sei Dank, ne? Ja.
ja, genau. Und man muss sagen, wir gehen oftmals relativ restriktiv damit um. Was wichtig ist, ist halt einfach, dass man weiß, warum man es macht und
Ja.
dass man es nicht einfach ungerichtet gibt.
Ja.
Und was du gerade sagtest, also zum Beispiel eben bei diesen Rückenschmerzen, wenn nichts mehr hilft, dann muss es vielleicht für einen kurzen Zeitraum mal sowas sein.
Das
Aber
war seine Idee. Für einen kurzen Zeitraum sagt er, wir unterbrechen jetzt mal das Schmerztal.
genau, aber was eben da sehr wichtig ist, ist, dass man weiß, mit was man arbeitet und wie man es dosiert. Weil natürlich ist es so, wenn ich jetzt einfach sage, hier haben Sie eine Packung, nehmen Sie mal, bis die Schmerzen weg sind, das geht schief. Aber man muss im Umkehrschluss auch immer sagen, es käme ja auch niemand aus der Kardiologie auf die Idee zu sagen, hier hast du was gegen hohen Blutdruck, nimm mal, bis der Blutdruck normal ist. Würde man ja auch nicht tun. Na, aber bei Schmerzmitteln ist dann immer so eine sehr große Angst, weil natürlich potenziell kann das alles tödlich sein, aber das kann ASS
Ja,
auch.
ich
Das
wollte
ist
gerade sagen,
frei
das kann ja,
verkäuflich.
das können wir mit fast jedem Medikament hinkriegen, ne? Also
Man
die
muss
Dosis
wissen, was man
macht
tut.
das Gift, ne? Das wurde uns ja auch gesagt. Also, weil ganz viele tatsächlich auch jetzt in der Gruppe, ich war in einer Gruppe mit insgesamt 8 Menschen in der multimodalen Schmerztherapie. Es waren 3 Gruppen jetzt im Januar gestartet und dann jetzt nochmal 2 zum Ende hin. Und ganz viele hatten Angst vor so einer Ibu, ne? Und ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen und auf der anderen Seite aber auch nicht. Weil, wie gesagt, das Nutzen-Risiko abzuwägen. Bewege ich mich jetzt weiter, weil ich weiter nicht, weil ich Schmerzen habe, oder riskiere ich jetzt mal so eine Ibu auszuprobieren und kann vielleicht doch am Training teilnehmen? Weil ein Großteil dieser ja eben multimodalen Schmerztherapie waren ja 3 Fachdisziplinen. Einmal die Ärzte mit den Medikamenten oder auch operativen Verfahren, wenn es denn sein muss. Wurden wir auch sehr gut aufgeklärt. Dann eben Großteil Physiotherapie mit Krafttraining, Ausdauertraining, sensomotorischem Training, das war echt böse an der Stelle, muss ich das mal sagen.
Aber
Und
heilsam.
ja, heilsam, total. Und dann eben auch kognitive Verhaltenstherapie, Entspannungstraining mit dem Psychologen. Also insgesamt war das eine ganz böse Kombi. Es war eher so ein Bootcamp zum Jahresstart, muss ich sagen. Aber wirklich so ein Game Changer. Ja, und ich habe dann auch mal ausprobiert, eine Ibu zu nehmen vorm Training. Ob ich dann nicht aufhöre, weil es weh tut, sondern wirklich bis dahin gehe, wo die muskuläre Erschöpfung kommt und mich so eben dann auch auf muskulärer Ebene weiterentwickeln kann. Und wenn es einen Placebo-Effekt hat, ist ja völlig egal. Was hat funktioniert? Es hat funktioniert.
Ja, es gibt da so einen Mechanismus, den Den nenne ich immer Isolation. Also es gibt eine Isolation auf verschiedenen Ebenen. Ne? Ich kann mich sozial isolieren. Ich kann mich, achso, ich meine gar nicht, oh, Entschuldigung, Andrea, jetzt bin ich durcheinander gekommen.
Mach
Schonung
nichts.
wollte ich sagen.
Schonung, ja.
Genau, man
Hast du
kann
schön.
sich körperlich schonen, also es gibt eine körperliche Schonhaltung, da tut das nicht weh. Das
Ja.
heißt aber letzten Endes auch, dass ich mich damit sozial schone, weil ich werde auch dann nicht, was weiß ich, mit den Jungs in die Kneipe und Fußball gucken. Ich werde mich nicht irgendwie in einen Kreis mit Freunden bewegen und irgendwas anderes machen, sondern ich werde mich auch sozial schonen. Und
Genau.
vor allen Dingen dadurch komme ich in so einen ganz fiesen Kreislauf, weil wenn ich nichts mehr mache und nur noch schaue, dass ich die Schmerzen irgendwie aushalte, damit ich ja keine Tabletten, Tropfen, was auch immer nehmen muss, dann führt es auch dazu, dass meine Muskulatur sich eben rückentwickelt. Ich habe
Ja.
dann erstmal keine Schmerzen, aber wir alle kommen ja nicht umhin, dass wir irgendwann mal vom Sofa aufstehen müssen, aus dem Bett rauskommen müssen, weil wir uns vielleicht mal waschen wollen, auf Toilette wollen, was auch immer. Und das tut, wenn ich mich den ganzen Tag schone, tut dieser kleine Gang auf die Toilette 10-mal so sehr weh, als wenn ich einfach schaue, ich nehme was gegen Schmerzen und bleibe damit in einer normalen Bewegung, sowohl vom Kopf her als auch körperlich.
Genau, also da kann ich auch nur zustimmen. Mich haben so die letzten 2, 3 Jahre meine Schmerzen so massiv abgelenkt, dass ich mich nicht mehr richtig konzentrieren konnte in meiner Selbstständigkeit. Ich hatte total Schwierigkeit mit der Tagesplanung. Ich war einfach nur, oh Gott, wie geht das denn jetzt mal weg hier? Ne? Und das war so auch mein Hauptgedanke, das soll bitte weg. Wie ist mir egal. Schmerzmittel hat mir zu dem Zeitpunkt ja noch niemand angeboten. Ich hätte sie genommen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo viele PatientInnen sich gegen sträuben, mich eingeschlossen aus der Perspektive der Patientin. Ich war total gegen Akzeptanz. Also dieses, oh, du musst deinen Schmerz umarmen und so fand ich total, geh mal weg, ne? Und dann erste Stunde multimodale Schmerztherapie mit der Psychologin. Sie müssen lernen, den Schmerz zu akzeptieren. Ich so, oh, toll, wo bist du denn jetzt hier wieder? Also schon wieder Akzeptanz. Ne? Das ist eine ganz wichtige Komponente. Schmerzmittel, schön und gut. Wenn ich das aber an keinem Punkt anfange zu akzeptieren, dass die da sind, mal mehr, mal weniger, und vielleicht gehen sie ja auch nie, trotz Schmerztherapie, was mache ich denn dann? Wie ist das bei deinen Patientinnen?
Ja, also wie du schon sagst, man muss den Schmerz akzeptieren. Das heißt aber nicht, dass man den Schmerz in der Stärke, die sie unbehandelt haben, akzeptieren muss,
Ja, genau.
sondern das heißt, wenn ich diesen Schmerz wirklich über einen langen Zeitraum habe oder bei einer, wo du jetzt ja sagst, bei meinen Patienten, aufgrund von einer Tumorerkrankung sind das ja meist gerade in der Palliativversorgung am Lebensende natürlich Schmerzen. Die Ursache wird nicht zu bekämpfen sein. Der
Nein,
Tumor,
genau.
die Metastasen gehen nicht weg.
Deswegen ist es ja palliativ.
Genau. Und da muss ich natürlich erst recht lernen, dass der Schmerz da ist. Das heißt aber, ich muss es trotzdem zulassen oder ich sollte es für mich selbst zulassen, dass man versucht, diesen Schmerz erträglich zu machen. Na, auch du wirst sehr wahrscheinlich nach so einer Schmerzgeschichte, da wird niemand das Allheilmittel finden und damit sind die Schmerzen weg und du kannst das Ganze abhaken. Sondern die werden immer irgendwie da sein. Aber halt so, dass du weißt, okay, das sind die Schmerzen, die habe ich jetzt 30 Jahre vor mich mit mir geschleppt. Aber sie sind jetzt so auf einem Niveau, dass ich mein normales Leben führen kann, dass ich Sozialbeziehungen habe und dass ich eben etwas habe, wie ich die Schmerzen handeln kann. Wir nennen das eine
Genau.
stabile Schmerzsituation. Das ist letzten Endes unser Ziel, gerade bei langanhaltenden Schmerzen. Und was anderes erzähle ich meinen Patienten auch nicht. Und du siehst ja jetzt gerade in dem, was ich jetzt so dir erzähle, das ist auch das, was ich natürlich, je nachdem, wie die Leute es am besten vermittelt bekommen können, auch den Menschen erzähle, die ich so versorge. Und jetzt halte ich mal fest, ich bin eine Pflegeperson. Du hast gerade eben von den drei Disziplinen erzählt in der multimodalen Schmerztherapie. Kann es sein, dass da auch die Pflege irgendwo war?
Tatsächlich nicht. Es
Das
gab
ist die Sache.
keine Pflege. Und das hat mich auch irritiert. Also es gab MFAs, ne, medizinische Fachangestellte an der Rezeption, und die haben uns auch unsere Medikamente dann zugeteilt, ausgeteilt, wie auch immer. Tatsächlich gab es keine Pflege und es hat mich auch irritiert. Es war ja teilstationär.
Ja.
Aber das Hauptmonopol war bei den Physios tatsächlich. Also Arzt und Psychologen waren eher so Randerscheinungen, sag ich mal. Ne?
Und du warst jetzt ja in der spezialisierten Einrichtung dafür. Du musst jetzt mal
Ja.
denken, das sind ja wirklich, und das ist ja nichts, was man so schnell mal mit einer Überweisung macht. Okay, ich bin nächste Woche da, sondern das sind ja Sachen, auf die Betroffene oftmals Monate oder teilweise Jahre ja sogar warten
Ja,
müssen,
es
bis
gab
da
eine
mal irgendwas mal
Vorbereitung.
passt. Ja.
Also es war jetzt nicht heute Termin, morgen da.
Nee, und die meisten Menschen mit Schmerzen, die laufen ja auch, die laufen ja in anderen Settings rum. Also du hast Leute in den Kliniken, du hast Leute zu Hause, die werden von Pflegediensten in der Langzeitpflege versorgt oder so ganz alleine zu Hause. Und da muss man ja mal denken, mit welcher Berufsgruppe im Gesundheitswesen haben die den meisten Kontakt oftmals? Und das sind wir. Ja,
Das ist
deswegen
die
ist
Pflege.
es ebenso wichtig, und jetzt gehe ich mal kurz zurück zum Pain-Nursing, dass wir darüber Bescheid wissen, weil wir sind ja
Ja.
die, die das immer wieder erklären.
Absolut.
Und du
Ja.
hast vorhin gesagt, Placebo-Effekte, und es gibt ja auch diese Nocebo-Effekte.
Ja,
Wenn die Leute einfach
genau.
eine Ängste haben und die Ängste werden nicht wahrgenommen und sie werden nicht aufgeklärt, dann werden die auch jede Menge Ängste und Nebenwirkungen und sowas alles erleben. Da ist es ja so wichtig, dass
Ja.
Leute wirklich wissen, was ist mit mir los? Was bekomme ich für Maßnahmen? Wie wirkt ein Medikament? Nur damit kann das ja überhaupt funktionieren, weil ansonsten, klar, ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Opioid nehme, das macht am Anfang müde. Das macht manchmal auch Übelkeit. Wenn ich aber weiß, dass das relativ normal ist, dann habe ich vielleicht nicht so viel Angst, als wenn mich das überkommt und ich merke, oh Gott, ganz schlimm, starke Drogen, ich lasse es mal lieber. Und dann
Ja,
stehe ich in 3 Wochen in der Praxis und sage, na, ich habe es lieber doch nicht genommen. Mir ist gleich übel geworden.
Ja,
Ja,
das kenne
also.
ich tatsächlich ganz arg aus der Psychiatrie auch. Da haben wir ja auch Medikamente, die Gewichtszunahme bedingen, ne, und Libidoverlust, zwei
Ja.
Riesenthemen. Warum Psychopharmaka nicht genommen werden, kann ich auch verstehen, diese Ängste. Und da ist Aufklärung halt wichtig. Und wer wird immer gefragt? Wir nach der Visite. Die Erfahrung hast du bestimmt auch gemacht, dass man Patienten reinschickt und sagt, machen Sie sich doch ein Post-it oder irgendwie schreiben Sie sich auf, was Sie den Arzt fragen wollen. Und dann kommen sie aus der Visite direkt zu einem an den Pflegestützpunkt und fragen dann, okay, ich habe da jetzt ein neues Medikament, was ist denn das? Und du denkst, sie waren doch gerade bei der Visite. Ja, aber da wollte ich nicht fragen. Ne? So diese, auch der Klassiker, ich will den Herrn Doktor ja nicht irgendwie belästigen. So der hat ja keine
Genau.
Zeit. Wir laufen da ja rum. Wir sind ja ansprechbar. Und ja, und dann müssen wir das wissen, auch bei Schmerzmitteln. Und diesen Nocebo-Effekt habe ich in der Psychiatrie auch ganz oft gesehen. Da war die Tablette noch gar nicht ganz im Magen angekommen. Da hatten sie schon die Nebenwirkung. Ja, wo du
Ja,
denkst,
genau.
wow,
Ich merke
interessant.
schon, mir wird ganz anders.
Genau, ja. Also 3 Kilo mehr. Unglaublich. Zack, drauf.
Und genauso der Placebo-Effekt. Also es ist Wahnsinn, was der Kopf so macht. Ne? Also vor allen Dingen kenne ich das, also man kann Opioide in ihrer Wirkstärke gegeneinander rechnen. Und wenn man etwas spritzt mit einer gewissen Wirkstärke, wenn es in einer Spritze drin ist und sei es nur ins
Die
Fettgewebe, also
wirkt
wirklich
intensiver.
subkutan, das wirkt sofort. Das geht
Genau,
rein physisch
sofort.
gar nicht.
Nee,
Und im Gegensatz dazu ein Nasenspray mit derselben Wirkstärke, ja, okay, ich merke das schon ein bisschen. Diese Spritze, die ist dagegen nichts gewesen, aber okay, sie wirkt einfach stärker. Und das sind
Spritzen
so Sachen,
wirken
die muss man
generell.
nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das wurde uns auch erklärt, dass genau das hat er uns erzählt, unser Chefarzt. Wir durften beim Chefarzt die Schmerzedukation machen, dass es völlig egal ist, ob er uns das spritzt oder als Tablette oder was auch immer appliziert. Die Spritze wirkt immer am stärksten. Total interessant.
Und da sehen wir ja, was der Kopf wirklich mit jemandem macht, ne? Und
Ja.
deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man das eben sehr viel breiter sieht als nur dieses Medikament, weil wir sind ja keine
Ja.
Roboter, wo
Nee.
man Stoff X oben reingibt und dann kommt
Da
dieser oder
geht
jener
nur unten
Effekt.
raus. Ja.
Ja, genau. Da ist eben viel mehr, ne? Und das ist ja auch etwas, was so in diesem Begriff halt ganzheitlich, multimodal eben, dass man diese ganzen Dimensionen irgendwie mit betrachtet. Es ist halt nicht nur eine Spritze, es ist nicht nur eine Tablette, sondern es geht auch darum, Was mache ich damit? Wie ist das Setting? Wie bin ich aufgeklärt? Wie habe ich, was für ein Gefühl habe ich zu meinem Schmerz, zu meinem Körper? Das sind ja alles Sachen, die alle miteinander verwoben sind. Es
Ja.
gibt ja nicht einfach nur ein Organ, was krank ist, sondern da hängt immer ein Mensch noch mit dran.
Ja. Ja, und das ist ja zum Teil noch ein bisschen schwierig für die einzelnen ärztlichen Disziplinen. Ne? Der Chirurg, der schneidet halt gerne. Also so hat er uns das auch erklärt, unser Chefarzt. Wenn Sie zum Orthopäden gehen, dann kriegen Sie das, was der Orthopäde gelernt hat und nichts anderes. Geht auch gar nicht, weil der Arzt kann Ihnen ja nur das weitergeben, empfehlen, was er gelernt hat. Was anderes kann er ja nicht. Wo soll das herkommen? Ne? Also Chirurgen schneiden gerne. Wenn man dahin geht, kriegt man also eine Empfehlung zu einer Operation und nicht unbedingt zu was Konservativem. Ne?
Ganz klar, ganz klar. Und umso
Ja.
wichtiger ist es halt, dass wir so ein breit gefächertes Wissen auch alle möglichst
Ja.
uns aneignen, wenn wir mit solchen Menschen umgehen. Weil
Mhm.
ich habe damals auf der Chirurgie als Zivildienstleister in der Klinik angefangen und ich habe so die ersten Monate, habe ich natürlich, man hat sich so einen Übergabezettel gemacht und da stand dann Herr Pedersen, Zimmer 14, Galle. So,
Ja.
das war alles, was ich an Infos brauchte. Der kriegt die Galle raus.
Mega.
Ja, mega, genau. Aber so kommt man da halt rein, ne? Und
Ja.
umso wichtiger ist es halt, dass wir da dann doch deutlich, deutlich breiter uns aufstellen und eben auch über diesen kleinen Tellerrand, dieser kleinen Disziplin, dieser
Ja.
Station, wo man nun mal nur eine Sache behandelt, nochmal drüber schaut.
Ja,
Wer
unbedingt.
muss
Und
es?
das kommt ja jetzt auch so langsam auch im Studium der Ärzte, glaube ich, an. Na, auch so das Thema Psychologie, Empathie und so, dass da ein Mensch vor einem sitzt. Das war ja scheinbar auch lange nicht unbedingt Studieninhalt, hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, so, jetzt nochmal zurück zur Pflege, weil wir sind ja beide Pflegefachkräfte. Welche Rolle spielt denn die Pflege in der komplementären Schmerzmedizin, was ja auch dein Hauptmetier ist. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Weil den Part hatte ich jetzt ja gar nicht und auf Station habe ich wirklich sehr wenig professionelles Schmerzmanagement von Seiten der Pflege erlebt bisher.
Ja, also wir sind eigentlich sowohl am Anfang als auch dann in der Behandlung mit drin. Also eigentlich tauchen wir da an ganz vielen Stellen auf. Und zwar ist es so, dass natürlich klar, es gibt so ein Aufnahmegespräch oder eine Anamnese, die wird dann von MedizinerInnen erstellt. Aber was wir als Pfleger halt haben, ist, dass wir fragen oftmals etwas tiefgehender. Weil die Leute kommen, wenn sie in einer Praxis sind oder wenn sie in einer Klinik, Pflegeheim, wo auch immer sind, dann kommen sie mit einem speziellen Problem ran. Und dieses Problem wird dann explizit, aber auch genau dieses Problem behandelt. Und was
Genau.
wir halt in der Pflege machen, ist, wir stellen uns da breiter auf und gucken halt nicht nur Skala von 0 bis 10, sondern gucken eben auch, wie ist denn Ihr Umgang mit diesem Problem? Was haben Sie schon ausprobiert? Wann tritt es auf? Also das sind Sachen, die sind auch deutlich zeitaufwendiger als natürlich so ein Gespräch, wo, und da kann niemand von den KollegInnen aus der Medizin was früher, wo man halt wirklich sehr begrenzt ist auf einen kurzen Zeitraum, weil wir müssen ja alle unser Geld
Ja,
verdienen.
alles budgetiert.
So ist es. Und wir in der Pflege haben den großen Vorteil, dass wir halt oftmals noch viel mehr mit den Menschen machen, wo man sowas leicht auch erfragen kann. Das heißt also, wenn wir jetzt so eine ganz klassische Pflegesituation haben, wo man eine Behandlung bei einem Menschen macht oder vielleicht bei der Körperpflege unterstützt, das sind alles Zeiträume, wo man ins Gespräch kommen kann.
Absolut.
Und da kann man mal, aber man muss es ja nicht immer nur auf das Wetter, die Politik, Fußballspiele oder wie auch immer ankommen lassen, sondern man kann ja auch durchaus mal so ein bisschen gezielt nachfragen, wo sind eigentlich Probleme? Und da tauchen oft dann auch Schmerzen zum Beispiel, aber auch andere Sachen. Aber jetzt gehen wir mal auf Schmerzen, Schmerzen auf, die ansonsten gar nicht großartig angesprochen werden.
Ja.
Ich habe das sehr häufig, da sind die Leute wegen einer bestimmten Tumorerkrankung halt bei uns in der Versorgung, Tumor metastasiert, es ist alles schlecht, es sieht schlecht aus. Und dann geht es darum, eben, wie ist das jetzt mit den Medikamenten? Hat das hingehauen? Hat diese Strategie funktioniert? Und die sagen, ja. Und dann sage ich, super, also dann haben sie jetzt keine Schmerzen. Naja, der Rücken, der tut seit 20 Jahren weh.
Ah.
Ja, also, ne, letzten Endes ist das ein Schmerz. Es ist mir ja egal, ob der nun mit dieser Geschichte zu
Genau.
tun hat oder mit einer anderen Geschichte. Das ist eine Belastung für den Menschen. Und das sind so Sachen, die wir oft wirklich nur in der Pflege erfahren. Und was wir
Ja.
dann eben gucken, ist, wenn dann eine Therapie kommt, wenn was angesetzt wird, was rezeptiert wird, was gegeben werden soll, wie auch immer, dann betreuen wir halt den ganzen weiteren Verlauf. Das heißt, wir gucken, wie wirkt es? Wir wissen, was für Nebenwirkungen auftreten können, achten auf die und machen da eventuell schon so eine Prophylaxe, so eine Vorbeugung, damit diese Nebenwirkungen gar nicht oder zumindest nicht so belastend auftreten.
Ja.
Also das sind alles Sachen. Und dazwischen liegt dann eben einmal dieses Erstgespräch mit den Medizinern. Und dann gibt es irgendwann nach einer Woche, 10 Tagen, 14 Tagen, gibt es ein Gespräch und wie ist es gelaufen? Aber dieser ganze Raum dazwischen, und das ist bei weitem der größte Teil, den
Ja.
bestreiten halt wir oder den begleiten wir. Und deswegen ist es eben so, dass wir da doch einen ziemlichen Anteil dran haben, weil wir kommen dann eben auch so mit mal so ein paar anderen Ideen. Ne? Da gibt es zum Beispiel so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Physiotherapeut bin, aber es gibt ja doch einige Sachen, die man so von den Bewegungen halt Leuten nahelegen kann, wie man sich
Ja.
schmerzärmer bewegen kann oder was
Ja.
es auch so an Hilfsmitteln gibt. Wie kann man sich am besten zum Beispiel so Klassiker aus dem Bett mobilisieren, ne? Dass man das vielleicht nicht hauruck im Halbsprung macht, sondern irgendwie anders. Oder eben auch, dass man schaut, da hattest du ja auch so ein paar Sachen, also ich bin ja auch ein Fan von so ein paar TCM-Geschichten, also Akupressur, Akupunktur, ich mache selbst Qigong, das sind so Sachen, die mir helfen, aber das sind auch Sachen, die man auch Leuten nahelegen kann, wenn die empfänglich sind dafür.
Auf
Das
jeden
ist
Fall.
alles ein Add-on, das hilft aber, diese Situation zu stabilisieren und das sind Sachen, die dann oft von uns kommen. Und das
Ja.
ist mir lieber, wenn sie von gut aufgeklärten Pflegefachpersonen oder auch anderen Menschen, die gut aufgeklärt sind, kommen, als wenn die Leute halt stundenlang durchs Internet surfen, weil sie nicht ein- und aus wissen und sich dann am Ende mit so einem, was weiß ich, Orgonbrett für 1.400 Euro versorgen. Dann doch bitte anders.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde das so schön, dass du es gesagt hast bei ja, den pflegerischen Dingen, die wir so tun. Grundpflege, Behandlungspflege. Ich kenne ja ganz viele Kolleginnen, du wahrscheinlich auch, die so, oh nee, Grundpflege will ich nicht mehr. Ne? So, deswegen gehen ja auch viele in die Psychiatrie. Ich tatsächlich nicht. Ich fand Grundpflege immer super, weil genau da Momente sind, wo man mit PatientInnen ins Gespräch kommen kann und eben nicht nur übers Wetter sprechen muss. Und da erinnere ich eine Situation, es war mein zweiter Einsatz in der Ausbildung auf einer onkologischen Station. Heute ist es die Palliativ, damals war es noch die onkologische, aber nicht palliativ, also mit Option nach der Chemo, Schrägstrich Bestrahlung und Tumorresektion wieder nach Hause zu gehen. Habe ich Kaffee ausgeteilt. In der Ausbildung ist es ja die Haupttätigkeit, pflegerische, die man lernt. Ja.
Und Betten beziehen.
Und ja, tatsächlich war da der Fokus auf Kaffee austeilen. Und ich habe dafür zu lange gebraucht und wurde dann von einer Oberschwester gerügt, warum bei mir die Kaffeerunde so lange dauert. Weil ich mich mit den PatientInnen unterhalten habe. Also ich habe denen nicht stumpf hier Kaffee schwarz mit Milch, Zucker, Tee hingestellt. Ich habe mit denen gesprochen dabei dann auch noch. Und also das war damals nicht gewünscht. Ich habe das trotzdem weiter durchgezogen, mit Patientinnen zu sprechen. Bis heute.
Ja, das ist auch so wichtig. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht
Ja.
der große Freund von Körperpflege. Also bei mir schon, aber das ist jetzt nicht der
Muss
Hauptanteil
ich jetzt auch
meiner
nicht
Arbeit.
andauernd machen. Aber ich finde, das gehört ja einfach dazu, zu unserem Beruf.
Ja, vor allen Dingen auch einfach dieses, dass man irgendwie diese Zeit hat, um auch mal mehr als zwei Wörter fallen zu
Ja,
lassen. Da
genau.
tun mir immer die KollegInnen total leid, die halt in so der ambulanten Pflege in vielen Diensten oder auch in der Langzeitpflege arbeiten, wo man so straight getaktet ist, dass man für sowas selbst zu wenig Zeit hat. Und
Ja.
da liebe ich natürlich meinen Job in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. So kompliziert das klingt, was letzten Endes heißt, ist, dass wir ein gewisses Zeitkontingent haben, um die Leute in einen guten, stabilen Zustand zu bringen, damit sie gut über diese letzte Zeit ihres Lebens kommen. Und dafür
Ja.
haben wir ein gewisses Zeitkontingent, ohne dass man halt sagen muss, der Verband sitzt und dann bist du wieder raus. Sondern ne, ich
Genau.
habe halt wirklich mal zumindest meine 20, 25 Minuten, die ich, wenn etwas anliegt, auch genau dafür nutzen kann. Und das ist eigentlich etwas, Das brauchen wir alle. Und der Witz ist ja immer, was zahlen wir für dieses Gesundheitssystem? Warum ist denn noch nicht mal das da mit drin? Also das wäre doch die absolute Basis. Ich bin ja auch bei weitem nicht so teuer wie jetzt irgendwer, der Medizin studiert hat. Also das muss doch drin sein.
Das
Und
ist
was können wir
richtig.
damit verhindern alles für langanhaltende Schmerzen?
Auf jeden Fall. Es geht ja um Lebensqualität, ne? Ob die jetzt noch 20 Jahre vor sich haben oder eben nur noch 2 Monate. Lebensqualität ist ja hier das Stichwort. Und das sollte jedem zugestanden werden und nicht nur, also, ne, ohne das jetzt böse zu meinen, am Ende. Also, das ist irgendwie auch so diese Reparaturmedizin, unser Gesundheitssystem, ne? Wir geben für das Lebensende viel, viel mehr Geld aus als für Prävention.
Ja.
Spannend, aber das ist das System, ne? Ich erinnere noch auf der Palliativstation, da wo ich gelernt habe, es war die einzige Station, die Cola hatten, aber es hatten sie jetzt nicht, um den Menschen eine Freude zu machen, sondern damit man die Magensonden, die Packs durchspülen konnte. Und es waren auch die einzigen, die damals schon,
Super.
ja, ne, super, die damals schon mit Aromatherapie arbeiten durften. Die durften alles bestellen an Ölen und hier gib ihm. Da mussten wir dann am Anfang noch schnorren gehen, wir Normalstationen, na, auch Cola, weil es soll ja auch auf anderen Stationen mal eine Magensonde geben. Fand ich auch spannend, das Argument. Also es ist irgendwie schade. Naja.
Ja, und man muss aber auch sagen, also selbst wenn man jetzt das ethisch sieht, ne, ich bewahre Menschen davor, dass sie ein Leben lang Schmerzen haben. Man kann es ja neben dem Ethischen auch einfach auch mal ökonomisch sehen. Also wenn man jetzt an die sehr wirtschaftsnah orientierten Parteien denkt, wenn ich Leute mit 20, 30, 40 schon so weit abholen kann, dass sie eine vernünftige Therapie ihrer Schmerzen oder anderen Beschwerden bekommen, dann gehen die nicht alle in Frührente. Ist das nicht schön?
Richtig, ja, das
Wir
war bei
wollen
uns
doch
auch
alle bis
Thema.
70 arbeiten. Wir haben doch ein Boomer-Problem.
Ja, natürlich, bis 75, ne? Wir haben schon ein Abo. Rente, Frührente aufgrund von Schmerzen war auch ein Thema in der multimodalen Schmerztherapie.
So
Dass
ist.
das eben aufgrund von Schmerzen aber gar nicht möglich ist, weil das ja subjektiv ist und wir das ja nicht messen können. Und die können dann maximal berentet werden aufgrund von Depressionen, die schmerzbedingt entstehen, und oder Angststörungen, die eben schmerzbedingt dann entstehen. Dafür kann man dann befrührentet werden, aber nicht für die Schmerzen an sich. Gut, weil es ist jetzt auch nicht mein primäres Ziel gewesen, aber es gibt wohl auch sehr viele PatientInnen, die genau danach fragen, so, und wie kann ich jetzt in Rente in der Schmerztherapie? Das ist auch so
Klar.
ein bisschen am Thema vorbei, weil ich mache doch keine Schmerztherapie, damit es mir besser geht, mit dem Ziel aber in EU-Rente zu gehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber es ist ein Problem. Also ein Problem
Ja,
ist
total.
wirklich diese fehlende Messbarkeit. Ne? Es ist halt einfach ein subjektives Empfinden und Schmerzmessung ist so eins der großen Pflegethemen. Also ich habe da auch gerade in der Folge, wo es halt um KI geht und solche Sachen, da habe ich bei mir im Podcast ging es eben auch viel um Schmerzmessung, weil man halt schon versucht, das irgendwie objektiv
Jetzt
hinzukriegen.
sichtbar zu machen auch, ne?
Ja, aber Schmerz ist eben auch gerade Schmerz, etwas Multifaktorielles, etwas Ganzheitliches, weil es eben nicht nur mit dem Bein zu tun hat, sondern viel geschieht im Körper, manchmal in Mikrostrukturen, die man überhaupt gar nicht sich angucken kann, und eben auch viel im Kopf, eben dadurch, dass ich mir eben diese chronischen Schmerzen irgendwann zur selbstständigen Erkrankung mache. Und wie soll ich das messen? Andererseits, Depression kann man auch nicht wirklich messen. Also es gibt ja auch keinen Blutwert für Depression. Aber
Genau,
Schmerz
da
wird
kommen wir
eher als
heute ja auch hin.
Bagatelle wahrgenommen.
Ja, total. Und genau. Das ist eine sehr schöne Überleitung zu, was sich denn da jetzt ändert in Bezug auf Schmerzen und dass das auch ernst genommen wird, weil ernst nehmen ist auch so ein Thema, was mir als chronische Schmerzpatientin ganz viel begegnet ist. So dieses, wenn die Röntgenbilder super aussehen, kann sie halt keine Schmerzen haben und dann, ja, dann tschüss, ne? Das ja weder wertschätzend noch ernst nehmen und ändert auch nichts an den Schmerzen, ne? In der ICD-10, aktuell ja noch unser Klassifikationssystem für Erkrankungen international, dass wir uns alle auf der Welt über eine Erkrankung identisch unterhalten können, wird ja revidiert oder ist schon revidiert worden. Die ICD-11 ist seit 2022 schon aktiv. Und da bekommen Schmerzen, das finde ich super spannend, erstmals ein ganz eigenes Kapitel. Hast du dich damit schon ein bisschen beschäftigt?
Ach, da leitest du ganz großartig weiter, Andrea.
Gerne.
Denn im Rahmen des ersten Pain-Nursing-Lehrbuchs, was ich gerade als Herausgeber konzipiere und schreibe und schreiben lasse, haben wir uns natürlich auch einen Kopf gemacht, wie wir gerade so diese, man nennt es denn, primären und sekundären Schmerzerkrankungen, so bei chronischen Schmerzen halt, wie man die am besten einteilt. Und da ist natürlich ICD-11 großartig, weil
Ja,
ich da
finde ich auch.
eben, wie du schon sagst, endlich diese Schmerzerkrankung als eine eigene Erkrankung sehe. Sonst stand irgendwo, stand mal zum Beispiel so Fibromyalgie, dann stand
Genau.
irgendwo mal CRPS und alles, was mit dem Rücken zu tun hat, ist sowieso orthopädisch. Ne? Und
Ja,
dass das so
oder
eine
somatoforme
eigenständige Erkrankung
Schmerzstörung.
wird. Genau. Und am Ende ist sowieso alles somatoform, also
Richtig,
alles
da passt es immer.
böse gesagt eingebildet.
Genau. Und
Genau,
so
und
wird Menschen
das
eben
macht
begegnet
viel.
oder wurde. Ja.
Ja, genau. Und die Frage ist natürlich, ein Kodiersystem für Erkrankungen, das dauert natürlich ein bisschen, bis das jetzt auch ins Handeln sich überträgt. Ne? Weil letzten Endes für viele ist halt ICD-Codes, die braucht man, damit das richtig auf dem Krankenschein oder auf dem Behandlungsschein irgendwo steht. Aber ich denke schon, dass das ein guter Schritt ist, damit sich das so ein bisschen durchsetzt, dass man das auch wirklich als eine eigenständige Erkrankung sieht. Und damit letzten Endes auch, dass es in den medizinischen und pflegerischen Disziplinen halt als eine eigenständige Fortbildung auch anerkannt wird. Also das ist schon, ich finde das eine sehr wichtige Geschichte. Manchmal sind das ziemliche Zungenbrecher, was dann da kommt, mit
Ja.
sekundären chronischen orofaszialen Schmerzen. Was weiß ich, also das ist schon manchmal ein bisschen komplex, aber vom Prinzip her ist das total wichtig. Ist das wirklich ein großer Fortschritt? Denn wir haben in der Pflege, hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, da gibt es halt nichts, wo irgendwie deutschlandweit eine einheitliche Bezeichnung ist oder eine einheitliche Fortbildung. Das versuchen wir von der Schmerzgesellschaft schon seit Jahren zu ändern. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg mit der speziellen Schmerzpflege, wie es heutzutage heißt. Aber auch in der Medizin ist es ja auch so, ne? Es gibt zwar
Ja.
Zusatzbezeichnungen und sowas und natürlich in der Palliativversorgung beispielsweise oder auch in der Orthopädie habe ich traditionell sowieso viel mit Schmerzen zu tun. Aber dass man wirklich mal sagt, wir haben ja Leute, die sind Schmerzprofis. Das ist sehr, sehr uneinheitlich. Wir hatten auch mal versucht von der Schmerzgesellschaft, eben auch wo du gerade Prophylaxe und sowas gesagt hast, sowas wie einen ambulanten, spezialisierten Schmerzdienst irgendwie als Pilotprojekt durchzukriegen.
Ja.
Wäre toll, muss aber anscheinend nicht sein. Also,
Okay.
das, was rausgekommen ist. Und es kann ja eben nicht nur sein, dass, was ich ganz viel erlebe, ich den Leuten ihre Schmerzen, die sie seit 20, 30 Jahren haben, dass ich die erst jetzt am Ende ihres Lebens in der Palliativversorgung dann anfange, irgendwie erträglich zu machen.
Ja.
Weil das wäre vor 20 Jahren ja, also, um es mal böse zu sagen, ein Klacks gewesen. Das hätte man ja
Ja.
locker machen können. Da wäre es einfach einzufangen
Als
gewesen. Man
jetzt.
hätte vernünftig behandeln können. Aber wenn so ein Schmerz erstmal 20, 30 Jahre gärt, dann kriege ich den. Da hilft keine Tablette schnell mal. Das ist wirklich viel, viel lange Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade damit angefangen. Ich weiß, wovon wir hier sprechen. Und ich fände das aber so wichtig. Und was ich auch gelernt habe, das war mir gar nicht so bewusst, weil das kriegt man als Pflegekraft auch gar nicht unbedingt mit. Ich zumindest nicht. Dass Deutschland Rückenschmerz Land Nummer eins ist nach Japan. Also es schreit doch eigentlich nach dem, was du gerade angesprochen hast, einer Schmerzambulanz irgendwie da prophylaktisch so, ne?
Ja.
Und die Frage ist ja auch, warum ist Deutschland ein relativ kleines Land ja im Vergleich zur Welt, ne? Warum sind wir Rückenschmerz Land Nummer eins nach Japan? Aufgrund der Leistung? Nur Japan ist noch leistungsstärker. Und da hat man uns erklärt, warum die nicht an Platz 1 sind. Die haben noch genug Leute, die auf den Reisfeldern arbeiten und sich jeden Tag bücken und was für ihre Rückenmuskulatur tun. Sonst wären die an Platz 1. Wir sind an Platz 1, weil wir zum Großteil nur noch sitzen, uns falsch ernähren und zu wenig bewegen.
Ja, und dabei haben wir so tolle Hilfen und wir haben Kinästhetik-Trainings und
Ja.
man könnte ja ganz, ganz viel machen. Ne? Also ich glaube,
Könnte.
wir haben auch zum Beispiel jetzt hier, wir sind ja beide im Hamburger Umkreis, sagen wir mal.
Ja.
Und ich glaube, Hamburg hat das nicht, hat Hamburg nicht die höchste Rate an Fitnessstudio-Abonnenten in Deutschland? Also ich glaube, das
Das
sind nur
muss
die
man
Leute,
halt
die
aber auch
bezahlen. Ne?
hingehen, ne?
Ja, genau. Ich bin Unterstützermitglied, Supporter.
Ich bin aktives Mitglied inzwischen wieder, so. Ja, aber es ist ja unfassbar. Da ist aber auch das Gewissen beruhigt, ne? Wenn man unterstützendes Mitglied ist, dann denkt ja der innere Schweinehund, ja, geil, wir haben schon mal was für unsere Gesundheit gemacht, wir sind angemeldet. Wir könnten theoretisch jederzeit, die haben wir inzwischen sogar 24/7 auf Mainz zumindest. Fantastisch auch für Pflegekräfte. Es gibt jetzt auch keine Ausrede mehr, Leute, wenn man im Schichtdienst arbeitet. Oh ja, es hat immer nur von 9 bis 18 Uhr auf. Ich kann da leider nicht hingehen, wenn ich spät oder so, ne? Nach dem Frühdienst bin ich ja mal kaputt. Das läuft alles nicht mehr. Und trotzdem ist es so. Es ist echt verrückt.
Ja, das ist natürlich alles auch so ein bisschen ein Zeichen dieser ganzen Industrialisierung. Und ach Gott, ich nehme mich da weiß Gott nicht aus. Ich bin auch gar kein Sportler. Ich mache einmal in der Woche meinen Qigong, das ist eine tolle Sache. Und dazwischen bin ich jetzt auch nicht gerade am Joggen. Und natürlich, klar, man ist da immer ein bisschen gefährdet. Aber es gibt auch Techniken dagegen. Und
Auf jeden Fall.
die Frage ist immer, wenn ich merke, dass da was ist, ertrage ich es einfach? Oder schaue ich, dass ich mir dann vielleicht auch mal eine Hilfestellung suche, bevor ich jetzt einen Hexenschuss habe oder mich krank melden muss, weil ich so nicht mehr arbeiten kann? Ist so die Frage. Ne? Also es gibt Prophylaxe, aber auch wenn ich was merke, ist es durchaus sinnvoll, dann wirklich rechtzeitig was zu unternehmen, bevor man das mit sich rumschleppt. Und das ist natürlich dann eine völlig, also wirklich völlig kontraproduktive Diskussion, wenn man sagt, der erste Krankheitstag soll nicht mehr bezahlt werden, um jetzt noch mal politisch zu werden.
Ja.
Nein, aber das sind wirklich so Sachen, wenn die Leute auch eine
Gehört ja
Angst haben,
dazu.
sich für
Ja.
sowas mal abzumelden,
Ja.
dann wird natürlich dann noch weniger passieren. Dann beißt man die Zähne zusammen
Ja,
und im
dann der
schlimmsten
Druck
Falle
wird dann
schluckt man so
größer.
viel Ibuprofen. Genau. Im schlimmsten Falle schluckt man so viel Ibuprofen, dass man dann ein Magengeschwür hat, was ja auch nicht wirklich besser ist.
Nee.
Man muss da schon was tun und das am besten langfristig. Und wir kommen alle nicht dran vorbei. Jedes Jahr altern führt zu mehr Zipperlein im Körper. Aber die sind nun mal da. Man muss sie annehmen. Aber es das heißt nicht, dass man die
Genau.
Schmerzen hinnehmen muss.
Okay. Da sind wir wieder bei der Akzeptanz. Wir altern alle. Wir kommen ja alle nicht lebend
Ja.
raus. Ne? Das ist so. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war vorher, also vor der Schmerztherapie, habe ich mich ja bewegt, so das Nötigste. Ne? Wirklich nur noch das Nötigste, weil alles wehtat. Und früher, vor meiner Operation, also bis 13, ist ja jetzt nicht wahnsinnig lang gewesen, war ich richtig sportlich. Ich habe geturnt, ich habe gemacht, getan, Judo, alles, Badminton, also das ganze Programm. Mir hat Sport Spaß gemacht. Und heute war ich schon, oh, spazieren gehen, nee, lass mal, ne? Und die Schmerztherapie jetzt hat wirklich dazu geführt, dass ich wieder Freude an Bewegung habe. Ich habe so viele Ideen, was ich jetzt alles ausprobieren möchte und auch wieder machen kann. Es wird bei mir aufgrund eben dieser kompletten Rückenversteifung nie so aussehen wie bei anderen. Und das hat mich auch ganz viel davon abgehalten, mal so eine Yoga-Klasse zu besuchen oder generell irgendwelche Kurse zu besuchen, weil das sieht bei mir, man sieht es. Bei bestimmten Bewegungen sieht es, dass ich mich anders bewege als normale, in Anführungszeichen. Ne? Und das wollte ich halt nicht. Und das ist mir inzwischen auch Mumpe. Dann sieht es halt anders aus. Wenn ich mich bewegen will, will ich mich bewegen. Wir schauen mal, wie lange das anhält. Du darfst gerne in einem halben Jahr nochmal nachfragen.
Ah, okay.
Ich nehme ja auch meine Community mit, was für mich eben auch noch mal ein Commitment ist, da dran zu bleiben. Weil früher oder später werden mich die Menschen ja dann ansprechen. Aber ich habe da jetzt richtig Bock wieder drauf, auf Bewegung, mit dem Wissen, es kann nichts kaputt gehen. Und das war für mich so wichtig. Es ist nicht gefährlich, mich zu bewegen.
Nee, genau. Und wenn man das jetzt weiter begleitet, also ich hatte mit einer Painters, die auch sehr engagiert ist in diesem Bereich, die hat so Gruppen für chronische Schmerzpatienten, die sie halt teilweise über Monate und Jahre begleitet. Und die hat es dann zum Beispiel immer so diese Bewegungs-Challenges. So, jetzt
Ja.
postet jeder ein Bild, wie er draußen war eine Stunde.
Ja, genau so was
Manchmal ist
braucht
es
man.
so, ja, der innere Schweinehund, ne? Das ist der größte Feind, den man haben kann.
Ja, und der kommt natürlich immer wieder mal durch. Jetzt ist natürlich noch die Euphorie von nach der Therapie da, ne? Die wird irgendwann abflachen, keine Frage. Aber allein so zu erleben, ja, man kann das wieder und es geht nichts kaputt und es darf wehtun und es ist trotzdem nichts kaputt. Es ist also auch nicht gefährlich, wenn es mal wehtut. So. Und das ist halt Kopf, ne? Das ist Kopf und da hilft mir auch
Ja.
keine Schmerztablette. So.
Ja, aber wenn das 40 mal schief geht, dann hast du es im Kopf und das wirst du so schnell nicht mehr los.
Ja.
Genau so ist es. Also, es ist alles eine Frage von Wissen um sich selbst und seinen eigenen Körper und seine eigenen Beschwerden oder Möglichkeiten, die man so hat. Und dann kann man eigentlich ganz viel machen.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, es ist soweit alles gesagt. Ich meine, wir könnten ja sowieso stundenlang uns immer noch weiter unterhalten über diese Themen.
Das glaube ich auch.
Wir haben uns ja nicht umsonst gefunden über die Schmerzthematik und es ist ja keine 3.0-Version ausgeschlossen, sage ich mal, ne?
Ein Recall, meinst du?
Ja, genau. Zum Abschluss, erzähl doch noch, wann kommt dein Buch?
Oh Gott, das steht noch in den Sternen. Da müssen wir echt auf einen Recall warten.
Okay.
Ja, das ist halt ein Fachbuch für einen wissenschaftlichen Verlag. Das heißt also, es geht
Ja.
durch 100 Stufen durch. Und die
Mega.
Erscheinung ist Mitte 26.
Ja gut, aber es ist wahrscheinlich dann noch vor der offiziellen ICD-11,
Ach so, ja,
bis wir
das
sie als
könnte natürlich
haptisches
sein. Vielleicht
Werk
schaffe
dann
ich das.
haben. Ne? Übergangsphase
Genau.
ICD-11 ist ja bis Ende 27, da wärst du vorher.
Ja, das stimmt. Dann stimmt es auch wirklich schon. Dann bin ich eigentlich ganz top aktuell. Aber wir schauen mal vor allen Dingen, was sich bis dahin noch tut. Ne? Denn das ist einfach, gerade in der Pflege ist einfach so irre viel im Umbruch mit der neuen Ausbildung, mit dem Pflegestudium. Eventuell kriegen wir jetzt in den Jahren erweiterte Kompetenzen in der Heilkunde. Das heißt also, wir können dann auch an Medikamenten mehr rumschrauben, mehr Sachen empfehlen, auch mehr Techniken anwenden. Da kann ganz, ganz viel noch passieren. Und eine meiner nächsten Folgen, da geht es um Gesundheitskioske, die eben auch nur von Pflegekräften geleitet werden. Also wahrscheinlich hört man von uns Pflege noch ganz viel. Und ich hoffe, es wird noch viel mehr, denn eigentlich, wir haben ja ganz viel Bock. Und das merkt man ja bei dir auch. Wir haben eigentlich Wissen und wir wollen es eigentlich nur loswerden und den Leuten Gutes tun.
So ist das. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese fantastische Folge zur multimodalen Schmerztherapie Schrägstrich Pflege. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und ja, freue mich auf ein Wiederhören.
Es war mir auch ein großes Vergnügen, Andrea, und meinetwegen gerne. Wir haben ja so, glaube ich, einen ganz lockeren, angenehmen Plausch hier.
Auf
Sehr
jeden
schön, hat
Fall.
mich sehr gefreut.
Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist in dieser für mich wirklich auch sehr persönlichen Folge, sehr wichtigen Folge, wie ich finde. Und wenn du Fragen hast, Anregungen zu meiner Arbeit, zu der Arbeit von Nils oder auch uns beiden, dann schreib super gern eine E-Mail an hpp. @aroma-reiki-therapie.de. Die Kontaktdaten von Nils und seinen Podcast Schmerz habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Und wenn dir dieses Hörerlebnis gefallen hat, dann teile es super gern mit deinen Lieben in deinem WhatsApp-Status, bei Instagram, Facebook, wo auch immer du bist und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft meiner Arbeit und natürlich auch der Sichtbarkeit meiner Angebote für dich und andere Menschen. Alles Liebe zu dir, bis zum nächsten Mal.